Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprech. Und wir sprechen heute wieder über diese eine gewisse Serie. Und heute natürlich auch wieder mit dabei, die Ulrike.
Hallo.
Und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon denken, um welche Serie es geht. Nämlich Chilling Adventures of Sabrina Teil 2 oder Staffel 2, wie auch immer man das nennen will. Und ja, ist ja jetzt auch relativ schnell erschienen. Die zweite Staffel wurde ja auch schon, oder der zweite Teil wurde ja, glaube ich, auch schon gedreht, nachdem während der erste Teil schon raus war, oder haben sie das einmal in einem Stück gedreht, ich weiß gar nicht ganz genau, aber ja, kam jetzt schon im April raus und ich war so, oh Gott, wann soll ich das schauen, Game of Thrones, Star Trek Discovery, Endgame kommt ins Kino, dann noch eine andere Serie, die ich gerne gucke, kommt eine zweite Staffel, die habe ich jetzt noch nicht geguckt und dann das jetzt noch und ja, irgendwo jetzt da zwischen diesen Sachen und Republika haben wir jetzt hier diese Aufnahme reingeschoben.
In unseren ganzen Freizeitstress.
Genau. Und habe jetzt am 1. Mai die Zeit genutzt und habe die ersten 5 Folgen geguckt und gestern den Rest.
Und oh, okay.
Ja.
Schöner Fernsehtag gewesen, ja?
Ja. Ja, irgendwann abends dachte ich so, ja, wie viel sind es jetzt noch? Oh, okay, 4 Folgen, gut, die gucke ich dann am Donnerstag oder Freitag und ja.
Hast du richtig genossen.
Genau, ja. Und ja, also eigentlich wäre es da, glaube ich, auch schön, so das so ein wöchentlichen Häppchen zu kriegen, oder?
Du meinst, wir, achso, auf Netflix haben sie das Ganze an einem Stück veröffentlicht, also die ganze Staffel auf einmal?
Ja, genau. Und also jetzt die andere Serie zum Beispiel, die zweite Staffel kommt, die erscheint auch gerade wöchentlich, ist Cloak and Dagger, auch so eine Marvel-Serie, die allerdings von ABC oder CBS produziert wird und hier bei uns auf Amazon läuft und auch so wöchentlich erscheint. Und so ist es dann immer, also zum einen natürlich hin und wieder besonders fies, so wenn es irgendwelche fiesen Cliffhanger gibt, oder man sich am Ende der Folge fragt, oh Gott, wie geht's jetzt weiter, so wie bei Game of Thrones gerade, dann sitzt man da und oh Gott, eine Woche warten und bei anderen Sachen.
Willst du den Thrill des linearen Fernsehens zurück?
Genau.
Sind wir schon so weit?
Bei anderen Sachen ist es aber ganz angenehm, dass man hat nicht diesen Druck, oh Gott, jetzt ist das raus und jetzt muss ich das alles gucken, weil die Leute schreiben schon drüber und wenn es so wöchentlich erscheint, dann hat man immer so, ach ja, dann hat man vor allem immer, je nach wann das erscheint, freut man sich so auf den einen Tag, wo so, ach ja, und heute kommt wieder die neue Folge von, so, ne, und da hat man dann immer was, worauf man sich freut, dann wird zum Beginn der Woche oder Ende der Woche so, da weiß man dann.
Da kann man auch mit den Menschen um sich rum drüber reden, wenn die das auch gucken.
Genau.
Das kommt immer nur, nein, ich bin erst bei
genau.
Folge so und so, noch nicht drüber reden. Also man hat halt nicht denselben Stand, das ist schon richtig.
Mhm, genau. Und also bei einigen Serien, wenn man die dann auch nachguckt, merkt man, dass sie, ja, okay, die funktionieren irgendwie nur in diesem wöchentlichen Rhythmus, also Better Call Saul zum Beispiel, das Breaking Bad Spin-Off, da habe ich im Rewatch gemerkt, so, ja, es ist schon irgendwie drauf gebaut, dass das wöchentlich erscheint, dass du das wöchentlichen Rhythmus guckst, so von den Cliffhangern her, die wirken halt nur, wenn du diese Zeitspanne dazwischen hast, so zwischen den Folgen, so.
Wenn du sofort auf Weiter klickst und es sofort aufgelöst wirst,
dann weißt du, genau, so Spannung, ist, ne? So, ja, guckst du am Stück und so, ja, und dann bist du auch so, huch, ist ja schon rum jetzt und ja. Das ist schon nochmal was anderes. Und
aber man kann wenigstens die Reihenfolge bestimmen. Was ich jetzt wieder dachte, ich habe nebenbei jetzt ab und zu mal wieder die alten Folgen Friends laufen.
Ja.
Und weiß nicht, es ist ja was ganz anderes, wenn man die dann doch irgendwie in der richtigen Reihenfolge guckt. Also ich weiß nicht, ich saß früher nie da und habe auf die nächste Folge Friends gewartet, sondern ich bin nach Hause gekommen und durch Zufall lief eine Folge Friends und dann habe ich die halt geguckt. Aber das hatte halt nie eine Reihenfolge. Und wenn man die jetzt wirklich mal hintereinander guckt, oder auch Sabrina, wenn wir jetzt mal wieder dabei sind, die Teenage Witch, die habe ich früher halt auch nicht in Reihenfolge geguckt.
Ja.
Ich habe irgendwann so die Lösung ihres Familiengeheimnisses, da war immer mal was anderes.
Ja, genau.
Man hat da wieder auf den nächsten Durchgang gewartet und immer mal wieder eine andere Folge geguckt.
Genau.
Das war ganz komisch, das hatte nie eine Reihenfolge.
Ja, wobei früher ja die Serien ja auch so waren, dass die Folgen meistens völlig zusammenhangslos waren. Das egal war, ob du jetzt eine Folge aus der dritten Staffel guckst und dann die nächste Folge, die du siehst, ist aus der sechsten Staffel. Also hast du ja irgendwie ganz selten mal irgendwie Unterschiede gemerkt. Also jetzt
aber beim Familiengeheimnis, das zog sich ja doch schon über eine Ewigkeit hin.
Ja, ja, gut. Und, das
und ich habe immer gewartet, wann wird dieses Rätsel gelöst? Was ist es? Und dann hast du die Folge halt verpasst.
Ja, ja, und es ist das auch heute noch so, dass irgendwie Fernsehsender, da kommt irgendwie Doppelfolge von der Serie, die eine, die strahlen das auch in völligem Mischmasch aus, was auch ja jetzt bei den dann doch etwas aktuelleren Serien aus den 2000ern dann doch schon eher auffällt, wenn dann irgendwelche Konstellationen anders sind in der nächsten Folge und denkst, und ja, manchmal kriegen sie es dann noch hin, das irgendwie so am Stück auszustrahlen, aber bei manchen Sachen so, ja, nee. Ich habe übrigens bei der Suche auf YouTube nach einem eigentlich nach dem Outro, beziehungsweise auch nach einem schönen Cover vom Intro von Chilling Adventures of Sabrina, ich gefunden, ein Intro-Mashup Friends. Also Chilling Adventures of Sabrina im Friends-Stil.
Das war so ein, jetzt muss ich gerade nachdenken, das war ja eigentlich so ein Song.
Genau,
also
genau.
Mit Video dazu?
Genau, mit Video dazu. Ich pack das mal hier in unser lustiges Shownotes Dokument kommt dann auch in der Folge im Friends Stil. Da gibt's auch andere Sachen. Und es gab noch natürlich auch dasselbe nochmal mit Buffy. Natürlich. Und
also auch über sagen wir auch Chaos, so wie die coolen Kinder auf YouTube, anstatt Chilling Adventures of Sabrina?
Ja, ist kürzer, oder?
Und ich finde, Chaos ist auch irgendwie ziemlich passend. Also ich finde es eigentlich ganz gut.
Ja. Und ja, mit Friends kannst du irgendwie viele Sachen. Es gibt auch so ein Hitler-Serie im Friends-Stil-Intro-Dingsy, das ich auch vor einer Weile mal gesehen habe und dann immer wieder, wenn ich jetzt das Friends-Intro gehört habe oder kurz mal irgendwie Fernsehen gesehen habe, dann muss ich mal daran denken.
Oh Gott. das ist wieder der Punkt, wo ich denke, die Leute haben zu viel Zeit.
Ja, ja, genau, das sind auch mal so Sachen, wo du denkst, oh Gott,
jetzt auch so
einen Haufen Arbeit machen, das zu erstellen, ja.
Ja, zu Chaos. Ich habe dann irgendwie auch so nach noch so Rundrum-Videos gesucht. Also es gab irgendwie auch noch von Netflix selber so ein paar YouTube-Videos, wo die Darsteller noch mit anderen Leuten über bestimmte Aspekte gesprochen haben. Aber es gibt auch so sinnlosen Scheiß, wie irgendwie Chaos, irgendeine bestimmte Szene auf Crack. Keine Ahnung, was das soll. Das ist dann irgendwie so ein bisschen schneller geschnitten und irgendwie so ein bisschen verschwurzelt.
Ja.
Ich denke, was hat das für einen Sinn? Das ist so dusselig.
Ja.
Bei ja, Podcasts ist mir das noch nicht aufgefallen.
Ja,
da gibt es keinen.
Wenn sie irgendwie Folgen.
Chaos sie, auf Crack.
Ja, wenn sie irgendwie Folgen neu synchronisieren oder so Parts so neu synchronisieren oder.
Auch das kann
diese,
ja sogar mal. Das kann ja klug gemacht sein, aber auf Crack.
Ja, oder dieses.
Da ist jetzt irgendwie nichts Sinnvolles drin.
Ja, oder diese klassischen Hitler Reacts to Sachen. Die für uns Deutsche natürlich auch nur so ein halber Witz sind, weil wir ja das Original verstehen. Und dann der
sowas ist mir in meiner Timeline noch nie begegnet und da ist ziemlich viel Schrott drin.
Ja, und oder es gibt so Remixe Also so Mischung aus Snippets aus der Serie und Audio-Tune, und da ist ja irgendwie ein Remix, wo ich dann auch mal da sitze und die einfach nur staune über die, über dieses Machwerk, die Arbeit, die dahinter steckt.
Also die Leute haben aber zumindest Spaß gehabt an dem Material, was sie bekommen
ja,
haben.
Ja, genau, ja. Ja, es gab auch zu Better Call Saul zum Beispiel zum Start von der, war das die erste Staffel oder so, oder der, nee, von der zweiten Staffel, fiel auch irgendein Jubiläum von dem Kanal von dem Typen, hat er auch einen Remix dazu gemacht, und er hatte damals zu Breaking Bad schon zu den Staffeln in so zwei Teilen so ein Summary gemacht, das also als Mashup-Mix-Video. Das war
ja
damals
so eine Zusammenfassung.
Schon ganz cool so.
Ist doch mega hilfreich. Das habe ich mir jetzt auch angeguckt, bevor ich Staffel 2 angefangen habe zu gucken. Nochmal, also von Chaos jetzt. Nee, Staffel 1 nochmal Recap oder so.
Ja, das habe ich nicht gemacht.
So, oh mein Gott, was ist da alles passiert?
Ja, hast du dir das Weihnachtsspecial angeguckt?
Nee.
Ich auch nicht. Ich hab das auch irgendwie vergessen. Ja, ich habe das irgendwann verpeilt, und jetzt war ich so im Februar so, ja, nee, es ist ja Weihnachten auch rum, und
jetzt war doch gerade Ostern.
Irgendwie nicht mehr, und genau, jetzt ist es gerade Ostern, und ja, mal gucken, vielleicht gucke ich das noch oder so, und aber immerhin, das ist ganz normal bei Netflix erschienen, nicht so wie bei Star Trek die Short Tracks zu der neuen Discovery-Serie, die erst exklusiv bei CBS liefen und dann im Januar auf einen Tag vor der zweiten Staffel auf Netflix erschienen, aber nur so unter Trailer und mehr, und aber nicht nur im Browser und nicht in der Apple TV App, und ja. Ja, genau, auch keiner verstanden.
Aber sind die da noch? Die kenne ich jetzt nämlich noch gar nicht, aber wir sind auch noch nicht durch mit Discovery.
Ja, ja, die sind da noch, tauchen halt auch auf unter Trailer und mehr, sind so, also 12 bis halbe Stunde lange Folgen, so Mini-Folgen, auf die dann auch später in der Staffel nochmal referenziert wird. Und einer unserer Mit-Podcaster, der fragte dann, als wir dann drüber sprachen, so, woher muss man die kennen? Dann haben wir gesagt, so, ja, hast du die Short-Tracks nicht gesehen? Meint er, nee, hat er nicht gesehen. Und eben genau darum, um zu gucken, ob er dann später in der Serie irgendwie was nicht versteht. Und ja, wird halt dann, taucht eine Figur wieder auf, und wenn man das nicht gesehen hat, dann denkt man so, woher kennen jetzt die anderen die Figur? Habe ich irgendwas verpasst? Und ja, das war so ein bisschen,
das ist ja seltsam.
Ein bisschen merkwürdig. Sie waren aber auch, also waren auch so Teil von der ja, Werbung sozusagen, weil man konnte die auch ohne Netflix-Account gucken, diese Short-Tracks. Ja.
Ich bleibe skeptisch. Wenn es zur Handlung gehört, dann sollte das vielleicht ganz normal dazwischen irgendwo sein.
Ja,
zumindest
also
mal ein Hinweis darauf. Also ich habe das jetzt noch nie gesehen.
Nee, ja, wie gesagt, die tauchen auf bei Trailer und mehr unter Star Trek Discovery auf Netflix und haben aber an sich nichts mit der sonstigen Story zu tun. Also es war auch nur das eine Mal, dass irgendwie da später in der zweiten Staffel nochmal darauf referenziert wird, da war mal was, und ansonsten sind das losgelöste Geschichten. Die eine spielt auch irgendwann in einer fernen Zukunft, und die andere, da geht's, glaube ich, nochmal um Harry Mudd, und ist aber auch so ein Gag-Ding so, und das war's dann, und aber gut, wollen wir mal langsam zur eigentlichen Serie kommen?
Ja, sehr gern.
Ja, es gab so ein bisschen Cast-Zuwachs. Wir hatten ja so ein oder zwei neue Figuren. Bei dem Dorian Gray zum Beispiel, da dem jungen Mann in der Bar, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob wir den in der ersten Staffel schon dabei hatten. Und ich kannte jetzt die Comic-Figur, nenne ich sie jetzt mal, Dorian Gray, aus dem mittelmäßig guten Film, wie hieß denn das, die außergewöhnlichen Gentlemen, wie hieß denn, genau, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, sagt ihr das was?
Nee, aber Dorian Gray habe ich zumindest mal gelesen.
Ist
Den
ein, ja,
Originalroman von Oscar Wilde.
ist ein Film
Nicht die
aus,
Comicfigur.
aus ja, ist, die Figur, sagen wir mal so. Ja, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist ein Film aus 2003 mit Sean Connery unter anderem und Jason Fleming. Und da geht es eben um, da sind dann mehrere Figuren drin, Alan Quatermain, Dorian Gray, Tom Sawyer, Dr. Hyde, der so ähnlich ist, drauf ist wie der Hulk. Also es gibt immer den normalen Menschen, den Wissenschaftler und dann die andere Seite in ihm ist das Monster. Und da gab es eben die Figur, wie gesagt, das Dorian Gray auch schon. Daher kannte ich das und kannte dann auch sein Geheimnis sozusagen, mit dem Bild und der gewissen Unsterblichkeit.
Solange das Bild existiert, ja.
Genau. Und dann gab es ja auch noch, jetzt muss ich mal nachschauen, auch noch einen anderen bekannten Darsteller, und zwar Alexis Denisov, der den Verlobten von Mrs. Hartwell gespielt hat, der taucht plötzlich auftaucht.
Adam Masters steht hier. War, also Adam konnte ich mir jetzt noch merken, aber Masters hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
Ja, und der hat ist wohl bekannt durch Buffy und Angel. Jetzt beides nicht so aktuell auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich sehe, bei Avengers hat er auch nochmal mitgespielt. Aber ich glaube, fast nur als Sprecher würde ich jetzt fast vermuten. Live-Recherche, spannend immer für.
Ich habe ja immer den Vorteil, dass ich mir nie merken kann, wo ich irgendwelche Menschen schon mal gesehen habe. Also jedenfalls bei Schauspielern.
Ja, es ist
Deswegen,
bei
ich krieg so eine
Netflix.
Querverweise, kriege ich das überhaupt nicht mit.
Ja, bei Netflix fehlt so dieses coole Feature von Amazon, dieses X-Ray, wo du pausieren kannst und dann swipest du irgendwie auf der Fernbedienung hoch und dann siehst du alle Darsteller in der Szene gerade und dann steht da noch die Musik, die da gerade spielt. Also siehst dann die Musik und den Interpreten und dann die Darsteller in der Szene sind aufgeführt und dann wird diese typische hast, oh, den kenne ich, wo
Woher kenne ich
ist denn
den?
der? Und wenn du dann das Problem hast, dass du irgendwie nie den Namen von dem hörst oder nicht mitbekommst, dann kannst du auch irgendwie schlecht nachgucken, wer ist das jetzt? Und da hilft dann sowas.
Das klingt ziemlich cool. Ich habe ja kein Amazon-Video,
Ja,
deswegen
und
wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Sehr
ja, die
cool.
haben das schon relativ lange auch bei älteren Sachen jetzt schon so. Ja, ist also der Alexis Denisov, der ist kein untätiger Schauspieler, sehe ich gerade. Vor allem den Carter Grimm hat er auch mitgespielt. Was passt ja. Grimm ist ja auch so eine, ja,
Bisschen düstere.
Märchen-Düster-Serie, ne? So.
Ich glaube, ich habe mal reingeguckt, aber gecatcht hat es mich nicht.
Ja, ging mir ähnlich. Bei Avengers hat er The Other gespielt, Wer auch immer das ist. Was hat fürs Crediting gereicht? Bei How I Met Your Mother war auch dabei. Sandy Rivers. Sagt mir jetzt auch nichts.
Der Freund zwischenzeitlich von Robin, der TV-Moderator war das, glaube ich, dieser bisschen schmierige Blödmann. Also ich mochte den nie.
Ja. Ich erinnere
Ich
mich
glaube, das war aber
jetzt.
gewollt, dass man
Ja.
dich nicht so leiden kann. Oder der hat sich immer an sie rangeschmissen, aber ich glaube, irgendwann waren sie doch auch mal zusammen, oder?
Das kann sein.
Okay, genau, da lege ich mich jetzt lieber auch nicht fest. Aber wie gesagt, ich krieg so quer von, ich nehme die Leute in so einer Serie immer als die Rolle wahr, die sie da gerade sind. Deswegen, wenn mir auch immer einer sagt, ah, heute Abend kommt Tatort mit dem und dem. So, wer ist das? Ich brauche mehr Backstory. Ja, das ist das Team aus so und so, wie bei, was die da und da gemacht haben. Ah, okay, so die Rolle wieder, aber.
Ja, dem Malik, dem ihr vielleicht Intro gehört habe. Dem geht's ähnlich, der kann sich auch nie Figuren oder Namen merken. Der vergisst solche Sachen auch
das
immer.
Das beruhigt mich ein bisschen, dass ich da nicht die Einzige bin.
Du bist du nicht alleine, ja. Und
ich sehe die Leute immer das allererste Mal.
Ich bin immer so wie so ein leichtes wandelndes Lexikon und verschicke den auch mal nachher. Oh, guck mal hier, der aus der Serie hat damit gespielt. Oh, guck mal hier. Oder wenn man irgendwen aus in der sehr alten Serie Mash sieht, wo man dann manchmal auch Leute erst nach dem dritten Mal gucken, irgendwie erkennt man sie ja dann da in ziemlich jungen Erscheinungen und so, oh Gott, hier, guck mal, da hat der mitgespielt und guck mal, wie jung der ist, oh, wie niedlich.
Ja, okay, wenn es ein krasser Altersunterschied ist und es ist jemand, den man sehr gerne mag und denkt so, wow, guck mal.
Ja, dann siehst du irgendwie einen Lawrence
Fishburne. Das ist ja irgendwie ganz lustig, aber wenn es so ganz aktuell so, der spielt jetzt auch damit. Also außer vielleicht bei Benedict Cumberbatch.
Ja.
Also da gucke ich mir den Film an, egal worum es geht. Aber das ist eine Ausnahme. Beim Rest muss mich der Film und die Rolle dann immer erstmal jedes Mal neu überzeugen. Aber ich glaube, sonst war es der Rest vom Cast die aus der ersten Staffel, ne?
Genau, die aus der ersten Staffel, ja. Ja, der Darsteller des Dorian Gray heißt, oh Gott, Jedediah Goodarcher? Nee, Goodarch? Schwieriger Name. Und der Teufel in Person, Lucifer Morningstar heißt er bei IMDb, korrekt. Luke Cook, auch kein unbekanntes Gesicht. Und ja, aber auch alles so eher kleinere Sachen und ich dachte erst, das wäre der eine aus dieser Anwaltsserie Suits.
Die habe ich nicht geguckt. Also ohne ihn zu kennen, fand ich ihn aber auf jeden Fall super. Ich meine, der hatte man hat ihn nicht so oft gesehen, aber der mischt sich ja schon ganz schön ein. Also einmal hat er ja gepetzt. Dass wir spoilern, ist ja wieder klar, ne?
Ja, genau. Also wir gehen jetzt davon aus, dass ihr die Serie schon gesehen habt.
Genau. Einmal petzt er doch an, Faser Blackwood, glaube ich, was die, jetzt habe ich vergessen, was sie vorhatten, aber irgendwie, wo ich dachte so, Alter, was ist los mit dir? Und das andere Mal, wo er irgendwie von diesen Hexenjägern erschossen wird und dann danach wieder aufsteht und sie, glaube ich, umbringt. Das war schon ziemlich cool.
War das Lucifer? Die Hexen, nee, die Lucifer-Tochter ist.
Diese Engel.
Ja, aber die tauchen auch
erst. Kommen erst relativ spät.
Ja, aber Lucifer selbst als in Menschengestalt kommt auch erst recht spät. Oder?
Ja, der kommt erst ganz spät. Ich weiß gar nicht, ob die.
Der gegen die Engel gekämpft?
Ja, diese komischen.
Ja.
Gelackten.
Die Engel halt.
Und er hat doch einen Pfeil in den Hals gekriegt. Und dann denken alle so, tja, tot. Und dann steht aber wieder.
Achso, nee, das war Dorian Gray.
Ah, genau. Waren wir gerade bei dem.
Ich war bei Lucifer, ja, ich bin ein bisschen gesprungen, sorry. Also richtig, ja, Dorian Gray, genau, das war der Herr da. Also zumindest für mich jetzt so nicht so explizit als Dorian Gray so rausfällt, sondern also nur wie seine Bar hieß so und ich war mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich der Charakter an sich ist und dann fiel mir auch ein, so stimmt, da war irgendwas, hatte sich ja da mit in dem Bild versteckt, während sich eine andere Figur getarnt hatte als ihn.
Ambrose, glaube ich, ne?
Genau, Ambrose.
Als der fliehen musste.
Genau, und das habe ich aber nur so halb mitgeschnitten, die Geschichte mit in dem Bild verstecken und so und
ich weiß auch nicht, ob das bei Oscar Wilde Part der Geschichte war. Also eigentlich ist es ja nur so,
also bei
das Gemälde altert er nicht, aber ob er sich da drin verstecken kann, ich glaube, das ist aus der Hexenwelt.
Ja, genau. Und ansonsten Lucifer, der Teufel in Person, in seiner Menschengestalt, gespielt von Luke Cook, der taucht ja erst später auf, genau. Dann hatten wir bei der letzten Folge noch was gerade aktuell war, da kommen wir gleich drauf. Ansonsten, wo du die Engel erwähnt hast, da gab es ja auch eine, zumindest für mich, etwas bekanntere Besetzung, wo ich dachte so, ach Gott, da haben wir ja auch wieder den richtigen dafür ausgesucht. Und zwar, also die Missionare, und zwar Zerasmiel hieß er, gespielt von Spencer Treat Clark. Und also das war so dieser Blonde mit den Sommersprossen im Gesicht.
Der denn am gelackmeiersten von allen aussah?
Genau. Und der hat, kennt man vielleicht am ehesten, wenn man das gesehen hat, bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. mitgespielt. Und zwar den Werner von Strucker, den Sohn von Baron von Strucker. Und hat da auch eine ähnliche Rolle gehabt, sozusagen. Also es ist wirklich passend gecastet gewesen in dem Fall, fand ich. Und genau, das andere war ja, dass Netflix verklagt wurde von den Satanisten verklagt wurde wegen der Figur, wegen dieser Statue, die da in der
die Waffe mit Statue?
Genau, in der Schule zu sehen war.
Oder später der Judas. Also die haben sie ja, ich glaube, die Waffe mit Statue wurde ja zerstört.
Genau, die Waffe
mit Statue. Dann stand der nachher Judas.
Ja, die Waffe mit Statue, darum ging's. Und da hat Netflix inzwischen zugegeben, so, ja, okay, Copyright-Verletzung ist da, und da hat man sich dann mal außergerichtlich geeinigt, und da ist aber auch nicht klar, ob da irgendwie Geld geflossen ist. Aber auf jeden Fall
bestimmt
gab's da.
Wie macht man das sonst
außergerichtlich? Ja, genau. Ist bestimmt irgendwie Geld geflossen, und werden wohl auch in den Credits entsprechend, gibt's nochmal eine Ergänzung. Und ja, das fand ich irgendwie nachher noch ganz lustig. Beziehungsweise hatten die ja auch so ein bisschen sich darüber echauffiert, wie, ja, über das entsprechende Bild des Satanismus in der Serie beschwert. So. Aber das, ja, passiert halt so in solchen Serien, ne? Also, dass das nicht ganz korrekt immer alles irgendwie dargestellt wird, sondern eher so, ja, na, fürs Fernsehen halt so. Passend.
Ja, dass ich nicht so der Riesenfan Satanismus-Darstellung da war, weiß nicht. Das hatte ich ja, glaube ich, in unserem letzten Gespräch schon gesagt.
Ja.
Weiß nicht. Hätte man sich auch noch was anderes ausdenken können, glaube ich. Das Hexen jetzt, weiß ich gar nicht, ob das geschichtlich auf irgendwelche Sachen zurückgeht. Ja, Hexen,
ja. Satanismus so. Ja, also allgemein ist ja die Serie eher schon so auf diesem so, ja, Hexen und Zauberer sind meist eher so doch die Bösen so, und huldigen irgendwie dem dunklen Lord und so, und die einen mit mehr Ernst als die anderen, und ja, so, ne? Also so, jetzt muss ich gerade überlegen, Hilda, glaube ich, mehr mit, oder sagen wir mal, ist eher so eine noch eher nette Hexe, ne? Während ihre Schwester ja schon eher etwas ernsthafter daherkommt.
Ja, und einfach auch sich in diesen Hierarchien da bewegen will und da aufsteigen will und das Ganze mit so richtig Ernst verfolgt. Genau, und Hilda ist eher für mich immer eher so die, Entschuldigung, die, so, weiß nicht, die Kräuterhexe, die hat immer so ein, hier hat immer irgendein Pflänzchen, was gerade irgendwie gut ist. Also eher dieses bisschen harmlosere Hexenbild. Ja, aber stimmt, ich glaube, das hat sich, also klar, früher so eine Hexe, die hatte sich ja immer mit den dunklen Mächten eingelassen, deswegen wurden sie ja früher verbrannt, als man sowas vermutet hatte. Aber genau, irgendwie, es gab, glaube ich, auch immer dieses Hexenbild, was jetzt nicht unbedingt mit Satanismus verbunden war. Vielleicht unter anderem, weil es dann sowas gab wie Sabrina, die Teenage-Hexe.
Genau.
Weil die damit ja eigentlich gar nichts zu tun hatte. Da wurde ja immer, die hatten ja auch diesen Hexenrat, und wenn man da irgendwas gemacht hat, was nicht ging, dann wurdest du verbannt, oder da gab es ja dann doch schon mehr Regeln und Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da mal irgendwas in Richtung Satanismus irgendwie ging.
Nee, gar nicht so, ne? Also, das ist auch so bis zur, also so bis zur Folge 6 war so alles okay. Und ab Folge 6 wurde man wieder dran erinnert, dass es da eine doch etwas düstere Serie ist. Also ab Folge 6 war so, huch, was ist los? Plötzlich so, so blutrünstig wieder. Und das ist gestern so aufgefallen. Da hatte ich auch das Gefühl, dass ab Folge 6 irgendwie andere Schreiber irgendwie nochmal da dabei waren. Wobei auch wieder in der zweiten Staffel, wie in der ersten Staffel schon Regie und Drehbuch der einzelnen Folgen, die Beteiligten immer
gewechselt
ne? haben, genau.
Stimmt, steht im Wikipedia-Eintrag, steht jedes Mal, wer Regie geführt hat.
Genau, also mal so auch gerne mal wiederkehrende Namen. Aber da bin ich stimmt. Überhaupt nicht tief genug im Serien-Film-Business drin, um da jetzt irgendwelche namhaften Figuren wiederzufinden.
Ah, finde ich schon spannend, dass das überhaupt so funktioniert. Also ich hätte mal gedacht, damit so eine Serie wie aus einem Guss wirkt, dass die Regie dann immer derselbe macht.
Ja, ich glaube, sie das ist auch so, also zum einen so auch so eine gewisse Spielwiese irgendwie, dass man guckt, okay, wer geht irgendwie welchen Stil und was kommt irgendwie mehr an, ne? Also das kannst du ja dann im Nachhinein gucken, irgendwie wie waren quasi die Einschaltquoten in Anführungsstrichen bei Netflix. Manche Serien erscheinen ja dann auch irgendwie erst im Fernsehen und dann auf Netflix, so Star Trek Discovery zum Beispiel oder so gemischt und dann kannst du ja auch dann später gucken, okay, wie sind die IMDb-Bewertung oder so der einzelnen Folgen nochmal und dann kannst du gucken, okay, hier, da bei den Folgen, wo da das, jemand, den die Person Regie und Drehbuch hatten, sieht die Bewertung so aus und ja, und zum anderen dann halt auch so ein natürlich für die Beteiligten selber auch so ein Aushängeschild, dass sie da mal beteiligt waren. Und auf der anderen Seite hast du dann auch das, den Vorteil, dass du jetzt niemanden längerfristig verpflichten musst und dann vielleicht irgendwann das Problem hat, wenn der sagt so, oh nee, ich hab keinen Bock oder der größere Geldgeber hat gerade angeklopft und ich bin da mal weg, dass du dann da stehst, und jetzt.
Das ist mir viel zu praktisch gedacht. Aber ja, so anscheinend funktioniert's ja auch.
Ja.
Unabhängig davon. Ich meine, selbst, ja, die Drehbücher sind auch alle immer von irgendwie sehr unterschiedlichen Menschen geschrieben. Mhm, teilweise auch von zweien und Regie führt immer noch mal jemand anders.
Genau, ja, und das, also bei Star Trek Discovery zum Beispiel, jetzt die zweite Staffel, da fühlten sich die einzelnen Folgen schon oft sehr unterschiedlich an, fand ich. Ich weiß nicht, wie weit ihr geguckt habt, aber da war es schon so, dass sich so einzelne Folgen, die rausnahm, fühlten sich irgendwie schon sehr anders an als die davor oder danach so.
Also wir haben schon doch schon ganz schön Folgen davon geguckt, aber ich war meistens damit beschäftigt, es mit The Next Generation zu vergleichen, weil das bisher die einzige der einzige Serienpart ist, den ich bisher kenne, wo ich gerade irgendwie noch am Verarbeiten bin, dass ich mit The Next Generation jetzt durch bin.
Ja.
Und ich bin jetzt gerade in dem Prozess, mich auf ein neues Team einzulassen. Und
ach so, ja, okay. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich bin jetzt
traurig.
Ja, da fand ich, also zum Beispiel die Folge mit der Kirche, ich glaube, das war die zweite Folge oder so, von der zweiten Staffel, die fühlte sich sehr Star Trek TNG-mäßig an, so.
So. Ja, wenn sie halt mal irgendwie irgendwo unten sind, auf einem Planeten.
Genau.
Und plötzlich so ein kleines
Völkchen.
Völkchen, ja, genau. Und dass man wieder überlegt, ah, können wir die jetzt kontaktieren oder nicht? Und weißt du, ah ja, endlich ist mal wieder was von dem da, was ich mag und nicht nur
das
Til Schweiger-mäßiges Rumgeballer und so Kram.
Ja, das
war klar. Das hat irgendwann auch Sinn gemacht, das war ja irgendwie noch vor dem Klingonischen Krieg, also da war ja noch nicht nur alles Diplomatie wie bei Picard.
Mhm.
Ach ja, ich vermisse The Next Generation. Ich trauere noch. Da kann, ich hätte gern mehr Folgen davon.
Ja, da kannst du ja dann vielleicht, kannst du dich dann auf Ende des Jahres freuen, wenn die Picard-Serie kommt.
Na, mal gucken, ob wieder aufgewärmt geht oder ob das...
Ja, also es wird schon was Neues, glaube ich. Das, Ich bin gespannt. Wir haben ja auch im Star Trek Podcast Discovery Weekly so schon den einen oder anderen Wunschauftritt von Q oder Riker gefordert sozusagen. So als ja, quasi muss. aber ja, mal gucken, wo es dahin geht. Ja, ansonsten in der zweiten Staffel ging es ja, also es war auch wieder so zweiteilig, ne? Also zum einen ging es in der ersten Hälfte so um Sabrina, die jetzt muss ich mal überlegen, ich weiß nicht, mit dem ersten Teil auch durcheinander bringe, oder so, fangen wir mal andersrum, was mir am ersten einfällt, mit Theo, eine der Freundinnen von Sabrina, die ja sich eher irgendwie als Junge fühlt, ne?
Genau, vorher Susi.
Genau, Susi.
Und im Laufe der ersten Episode der zweiten Staffel sogar. Ich hatte auch gedacht, das wäre eigentlich über mehrere Folgen gewesen im Rückblick, aber es war wohl alles gleich in der ersten Episode, die sich etabliert, aber auch wie ein bisschen parallel wie Sabrina, die versucht ja, wie hieß der höchste, weiß nicht, der Klassensprecher an der Akademie der unsichtbaren Künste? War das Hausbruder?
Ach genau, die Geschichte mit dem Hausbruder, ja genau, das war zu Anfang, genau. Genau, wo
sagt, warum darf ich nicht? Und dann, weiß nicht, der Father Blackwood, der ist ja sehr darin verhaftet, dass Frauen nichts zu sagen haben und immer unter dem Mann stehen oder hinter dem,
die ja, Frau ja,
hinter dem
ja,
Ehemann
genau.
laufen muss. Und der ist ja richtig eklig dabei.
Genau.
Und parallel versucht Susi ins Jungs-Basketball-Team zu kommen. Also das lief so ein bisschen parallel. Das fand ich eine ganz schöne Folge.
Ja, das hat sich auch so durchgezogen durch die zweite Staffel, dass so dieser klassische Two-Story-Arc und auch diese Parallelität immer, ne? Also während Sabrina irgendwie, also während quasi in der Hexenwelt das passiert, passiert in der Welt der Normalsterblichen was Ähnliches, so, ne? Kann man natürlich immer schön erzählen, um auch den Zuschauer irgendwie nicht komplett rauszureißen. Das fand ich immer ganz nett, dass so eine gewisse Parallelität immer stattfindet. Genau. Und,
mir war es manchmal fast sogar ein bisschen zu parallel. Also nicht so richtig verbunden.
Ja.
Also das war früher bei den alten Sabrina-Sachen halt anders. Da war ja die ganze Zeit dieser Konflikt, dass die sterbliche Welt und die Hexenwelt an Punkten aufeinander trafen. Da war immer plötzlich jemand unterwegs, der da nicht hin durfte oder sie wird erwischt oder hat hier mit Problemen zu kämpfen und da auch. Und also es war mir manchmal jetzt bei diesem, in der zweiten Staffel manchmal ein bisschen sehr parallel. Also sie ist dann die ganze Zeit da unterwegs und dann geht sie immer wieder 3 Tage auf die alte Highschool und dann irgendwann wieder zurück. Und also es ist irgendwie nicht so richtig schön miteinander verwoben manchmal.
Ja, ja genau. Und wie gesagt, zu Anfang das mit dem Hausbruder, wo ich glaube, sie haben es irgendwie nicht so richtig geschafft zu erklären, was jetzt die Rolle des Hausbruders irgendwie ist, aber es ging halt um die Wahl eines Neuen und wie der Name schon sagt, diese Rolle doch eher durchgehend männlich besetzt. Und da hat Sabrina sich dann einfach mal in den Ring geworfen und hat gesagt, ich will auch kandidieren und genau, Susi, die...
Ziemlich badass auf jeden Fall.
Ja, genau.
Fand ich cool. Also, ich finde Sabrina eigentlich durchgängig sehr cool und emanzipiert.
Ja.
Das gefällt mir immer richtig gut. Fragt immer, warum? Warum ist das so? Könnte es auch anders sein?
Ja, genau.
Und dann diese verstockten Hexer dann immer so, was? Mhm. Nein? Und sie dann, doch! Hier bin ich.
Ja, und parallel dessen Susi bzw. Theo, die in der Jungs-Basketballmannschaft mitmischen will. Und ja, wir haben ja auch, das fiel mir gleich zum, ist ja gleich zum Start der Staffel, in der ersten Folge dieses ein Ding, was wir gesagt haben, so dass das fehlte, so dieses random Zaubereien, wo Sabrina vorm Spiegel steht und Outfits ausprobiert, in dem Fall quasi sich immer einmal um sich selbst dreht und dann ein neues Outfit anhat. Das finde ich schön.
Genau, das ist mir auch gleich aufgefallen, aber das war auch eigentlich nur dieses eine Mal. Ich glaube, das sollte dann bestimmt auch so ein absichtlicher Nudge in die Richtung sein.
Ja, genau, das glaube ich auch.
Das war auch irgendwie so ziemlich der ähnliche Kamerawinkel, wie er früher in den Sabrina Teenage Witch Serien war. Also links Spiegel, rechts Bett.
Ja, genau,
und sie
genau.
In der
genau.
Mitte. War irgendwie eins zu eins. Aber da dachte ich auch so, yay.
Ja.
Da, sie hat mal was Schönes gemacht.
Genau, ansonsten gab es später, als Theo dann. Ja, ein Aufnahmespiel für die Basketballmannschaft bestreiten sollte, wo dann gesagt wurde, okay, da kam irgendwie Mrs. Hartwell dazu und hat gesagt, so ja, hier, also Sexismus dulden wir hier nicht so, grob gesagt. Und dann hat der Coach gesagt, ja, okay, also mit so einem richtig hässlichen Unterton, so, ja, okay, dann soll sie doch an einem Bewerbungsspiel teilnehmen und dann, wenn sie sich gut beweist, dann nehmen wir sie auf, ne? Aber dann soll sie mal zeigen, was sie kann, so und so. Also mit so richtig hässlichem Unterton, so. Nach dem Motto, sie schafft's ja eh nicht und ich werde schon irgendwie hinkriegen, dass ich sie nicht aufnehmen werde, so. Und ja, da hat ja dann Sabrina nachgeholfen, so, das war auch einer der seltenen Momente, wo so auch so Harry Potter-artig quasi jemand am Spielfeld ransteht und dann mit Zauberspruchgemurmel im Hintergrund den Normalsterblichen oder den Klassenkameraden da aushilft.
Na, oder so ein bisschen wie alte Sabrina-mäßig, die dann halt überlegen muss, gut, kann ich jetzt meinen Freunden helfen mit meiner Magie? Das wäre im alten Sabrina, wäre das aber in die Hose gegangen, weil da ist ja immer dieses Jahr, da wird Ausgleich stattfinden im
ja,
Universum.
Genau.
Heißt, dir wird irgendwas nicht gelingen, weil du hast irgendwie das ins Ungleichgewicht gebracht. Ich meine, das gab es ja später auch mal das haben sie aber nur gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Als Sabrina dann diese krassen Kräfte kriegt, dann sagen, glaube ich, ihre Tanten, ja, alles funktioniert mit Ausgleich. Du hast jemanden wiederbelebt, wer musste dafür sterben, bla bla.
Genau, so Kraft erzeugt immer Gegenkraft und so, ne?
Und das wurde vorher aber nicht thematisiert. Also genau sowas wie sie hilft ihrer Freundin jetzt in diesem Probespiel. Da ist sowas halt nicht gekommen. Und es wurde auch nie gesagt, ich glaube, später reden sie nochmal drüber, weil dann Theo hat dann ja irgendwie gesagt, ja, sie stand am Spielfeldrand und sie hat mir geholfen und das war aus Nervosität, sie hat es nicht hingekriegt. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, konnte sie wirklich kein Basketball spielen oder war es jetzt aus Nervosität und was ist passiert, nachdem sie im Aufnahmespiel war, weil danach ging es ja anscheinend.
Ja, genau, das habe ich auch gefallen. Also das wurde dann auch.
Danach ging es? Danach konnte sie plötzlich auf immer Basketball spielen oder konnte sie es schon immer?
Ja, genau, also es wurde danach, aber das Thema wurde danach auch nicht nochmal irgendwie thematisiert, ne? Also war
sie war jetzt drin.
Aufgebraucht, ne? Genau, es war drin und dann kam es aber nicht nochmal zur Sprache. Es gab irgendwie später noch eine Szene, das fand ich dann auch sehr schön, Dr. Cerberus, Haus des Horror, der Typ, der da den Comicbuchladen hat, ne, der sich dann rausstellt als, wie haben sie es gesagt, mir liegt gerade Animagus auf der Zunge, was war
ja,
das?
Ja, er ist von einem Dämon besessen.
Genau, wie war das? Wort,
Ein Sexdämon?
Ja, nee, der wurde ja, wie hieß denn das? Was, Animagus? Als die auch nochmal die Missionare, auftauchen.
Da lässt Hilda ihn ja los.
Da lässt Hilda ihn ja los, ja, genau. Und sie ihm irgendwie so ein Gadget, gebastelt hat, was das unterbindet und der Dr. Cerberus oder der da im Laden arbeitet offenbart sich Hilda gegenüber so ein bisschen, also eigentlich ist auch Hilda gerade dabei zu sagen so, du, ich muss dir da was sagen, und dann kommt er erst mit so, ja, ich habe da ein kleines Geheimnis, und dann erklärt er das so, und dann sagt er noch so, ja, ich hoffe, du kommst damit klar, und sie so, naja, also das ist nur so Cut, man sieht nicht, wie sie ihm erklärt, dass sie eine Hexe ist.
Ich dachte erst, er wäre einfach ein Werwolf. Das habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitgeschnitten.
Ja, sie haben gar nicht so richtig gezeigt, was er ist, ne? Ist irgendwie so, also scheint auch irgendwie irgendwas Werwolfartiges zu sein, aber so richtig gezeigt haben sie es nicht, wollten sie wahrscheinlich auch nicht, vielleicht auch so aus, also Mischung aus so, ja, wir zeigen es einfach nicht, sondern lassen das so als kleines Mysterium stehen, und parallel müssen wir uns aber nicht damit beschäftigen, wie wir ihn jetzt nur darstellen. Das finde ich mal
ganz... Aber ich glaube, eigentlich ist er ein Sterblicher, oder?
Genau, eigentlich ist er...
Der, aber ist er einfach ein, nur von so einem Dämon besessen.
Genau, eigentlich ist er so ein Sterblicher, und er hat irgendwie, wie ich es zusammenkriege, irgendeinen Zauber... ausprobiert, und da ging irgendwas schief. Genau, er wollte den Dämon heraufbeschwören, genau, und
er hat ein altes Buch gefunden, genau, ja, genau.
Er hatte irgendwie ein altes Buch gefunden und wollte da einen Dämon heraufbeschwören, und der hat dann aber Besitz von ihm ergriffen. Ja, genau, so war das. Ja. Und das fand ich auch ganz nett. Und genau, denn in der Folge tauchte ja dann auch eine Wahrsagerin auf, ne? War das die Folge? Ja.
Die Episode war scheiße.
Ich fand hätt sie...
Hätte ich nicht für den Podcast geguckt, hätte ich die übersprungen. Okay. Ich wusste genau, okay, jetzt kommt jeder einzelne Blödpopel,
ja,
und also spielt seine dusselige Geschichte durch, und...
Ich fand sie okay.
Das war wie die Schlafdämon-Episode,
genau,
aus der ersten.
Genau, genau, genau. Einfach also, so eine... Ich fühlte mich daran erinnert, und das war so eine typische so, ja, okay, jetzt kriegt fast jede Figur so seine Horrorvision oder die schlimme Variante von dem, was er sich gerade wünscht, ne? Also Theo bekommt irgendwie, also sie will ja mehr ein Junge sein, und dann hat es quasi ihre Zukunftsvision, die sie gezeigt bekommt, dass sie einen Zauberspruch anwendet, den sie bei den Spellmans geklaut hat, und dann wacht sie als nächsten Tag als muskulöser Junge auf, und dann plötzlich wird sie aber irgendwie zu einem Baum sozusagen, und bekommt irgendwie den Arm abgehackt, und bei Zelda war es irgendwie, dass sie was war denn das? Sie hatte irgendwie die Tochter von Father Blackwood irgendwie vor ihm versteckt und irgendwie im Wald ausgesetzt, und die, bei der sie ausgesetzt hat dann das Kind gefressen gehabt und so. Und sind, ja. Das war so ein bisschen ja, okay.
Ich glaube, das hatte dann schon noch Auswirkungen. Also irgendwie hier ich habe mir noch so mal so einen Episodenguide rausgesucht, damit ich noch mal gucken kann, was wo passiert ist. Und da steht, daraufhin zieht jeder von ihnen Konsequenzen daraus, was sie gesehen haben. Also vielleicht ist das dann nachher dieses, als Sabrina nachher als Alraunenmännchen, Menschlein durch die Gegend zieht. Und dann geht sie ja zu Theo und sagt so, hier, ich kann dich zu einem richtigen Jungen machen. Und dann sagt Theo ja, nee, ich komme jetzt total gut klar. Also ich brauche keinen anderen Körper.
Ja, genau.
Also das war vielleicht die Auswirkung. Aber ich finde, das hätte man eleganter machen können. Und nicht so dieses, okay, jede einzelne dieser Figuren, die muss noch irgendwie zu dem Schluss kommen, dass sie so und so mit sich klarkommt oder dass sie so und so handelt. Oh, das können wir alles in eine Episode stopfen. Da kommt dann so eine Wahrsagerin und die zeigt ihnen ihre Konsequenzen. Und alle im Meeting haben gesagt, wow, das ist die beste Idee von allen, die wir je gehört haben.
Ja,
so ungefähr ist das gelaufen.
Ja, wenn ich auch gerade mal so gucke, ist das so von den einzelnen Episodenbewertungen her auch die Schwächste. Also gut, die Schwächste jetzt mit 7,9 und die erste Folge der zweiten Staffel auch mit 7,9 und die anderen alle so über 8 Punkte, 8,46 so. Die Missionarsfolge hier aktuell sogar mit auch also verhältnismäßig wenig Bewertungen. 826, die Missionarsfolge mit 9,4 bewertet, so, ja.
Ja, aber das ist diese Tarot-Tante.
Ja.
Die macht jetzt erst Sinn, wenn man alle anderen Episoden dann auch geguckt hat und dann nochmal sich zurückerinnert, okay, hätten sie anders reagiert, wenn sie diese Vision nicht gesehen hätten. Aber in dem Moment dachte ich so, okay, das Einzige, was ich aus dieser Episode mitgenommen habe, ist, dass Luke tot ist. Das kriegt Ambrose ganz zum Schluss gesagt, außerhalb dieser Visionen.
Ja.
Das war das, dachte ich so, ah, okay, das ist jetzt das Einzige, wo die Handlung vorwärts gegangen ist.
Genau, und also die Folge hätten sie ja eigentlich auch als ja, so Zwischending machen können, so, ne? Jetzt zwischen Teil 1 und 2, so.
Was diese, die Tarot?
Ja, genau.
Tantengeschichte komplett?
Ja,
ja. Ja, oder man hätte das
oder
irgendwie,
als,
ja, das wäre halt nochmal komplett neue
als Mini-Episode
Handlungsstränge
oder so
gewesen. Also ja, es war jetzt ja eine Mini-Episode da drin.
Ja.
Also irgendwie, also es hätte wahrscheinlich irgendwie den Rahmen dieser Staffel gesprengt, das irgendwie in die Handlung mit einzubauen, weil das wäre jedes Jahr nochmal ein Abenteuer für sich gewesen.
Ja,
so,
die Darstellerin.
Tiro versucht mehr Junge zu werden und dann wird sie zu Holz.
Ja.
Morningwood. Lustig.
Ja, auch die Darstellerin, Veronica Cartwright, keine Unbekannte, sogar recht.
Für mich schon, ich kenne
also ich habe sie auch nicht erkannt, ne? Ich habe jetzt auch nachguckt, aber also ich gucke gerade mal relativ lange IMDb-Liste, auch seit 1958 schon tätig, known for Alien als Lambert in Alien, kann ich jetzt gerade nicht, ansonsten in die Hexen, also jetzt passend, ne, die Hexen von Eastwick, die Vögel, Scary Movie 2, hat sie mitgespielt, musste ich auch mal gucken, wo ansonsten.
Was, Scary Movie, da war sie doch noch ein Baby, oder?
Die Veronica Cartwright, nee.
Was,
nicht die Susi, die,
Oh, du wechselst immer die Schauspieler, wenn
Entschuldigung.
Ich mal eine Sekunde blinzel, echt.
Entschuldigung, natürlich, also die Darstellerin der Wahrsagerin, Veronica Cartwright. Die meinte ich, Entschuldigung, ja, du hast recht.
Ich dachte, wir sind bei Susi Theo.
Nein.
Weil die gab es, glaube ich, bei Scary Movie 2 wirklich noch nicht.
Nee, das kann gut
2003.
sein.
2003, na gut, dann war sie vielleicht 5 oder so.
Ja, nee, die Darstellerin der Wahrsagerin, die hat schon in relativ vielen Serien mitgespielt, auch, das ist ja lustig, in eine himmlische Familie, so ein schönes, Gegenbeispiel.
Das habe ich gerne geguckt.
Ja, das habe ich damals auch gesehen, war auch so ein Ding so, ja,
das lief halt auch.
Das lief halt immer irgendwie immer, ja, genau. Und ich habe es auch ganz oft gesehen, wenn ich mal bei Oma war oder so, oder sie besucht habe, und dann lief das da und ich habe das auch geguckt und ja. Ja, ansonsten so Six Feet Under hat sie auch mitgespielt. Und so ein paar Folgen. Ansonsten ja. Ja, also ich fand sie jetzt nicht ganz so gruselig wie die Schlafdämon-Folge aus der ersten Staffel.
Ja, die hatte wenigstens noch Gruselwert, da hast du vollkommen recht.
Ja. aber wir können, wo du von der mal gesprochen hast, von der Theo-Darstellerin, Lachlan Watson, da können wir auch mal kurz kommen, und die, ja, ist tatsächlich, bisher noch nicht in so vielen Szenen unterwegs gewesen.
Aber die finde ich richtig toll.
Ja.
Da gab es dann nämlich noch mal so ein vom Netflix-YouTube-Kanal so ein kleines Video, wo sie und drei andere queere Personen irgendwie das Thema Gender irgendwie sprechen. Und ich fand das ganz spannend, weil sie dann auch irgendwie sowas gesagt hat, wie sie sieht sich selber, also die Darstellerin von Susi Theo, als non-binary und sexuell orientiert als pansexuell, also halt ist sie es kommt auf den Menschen drauf an, wenn ich das richtig verstanden habe, und sie meinte, das ist einfach nur so ein fancy way, um zu sagen, I don't care. So, ist mir egal, ist ihm egal, in was für einem Körper du steckst. Sie meinte, wenn sie jetzt irgendwie so als Zellklumpen durch die Welt schweben würde, ohne irgendwie einen festen Körper zu haben, worauf würde es dann ankommen, so auf den Menschen? Also fand ich super, super interessant. Ich meine, es passt jetzt nicht so richtig zu der Rolle, die sie hat. Da ist sie ja so ein quasi Trans-Mann, glaube ich, wenn ich das jetzt
ja, also,
richtig verstanden habe. Sie will eigentlich
Mädchen,
ein Mann
die
sein.
Die sich eher irgendwie als Junge eher fühlt, ja, genau. Aber also auch sehr schön, dass sie da tatsächlich so eine ja, Non-Binary-Person dafür besetzt haben und da nicht, also, ja.
Und noch so ein zusätzliches Gesprächsvideo dazu gemacht haben. Ich meine, das findet man jetzt nicht auf Netflix, aber auf dem Netflix-YouTube-Kanal.
Mhm.
Und das war nett gemacht und die unterhalten sich da alle nett drüber und sogar die Kommentare sind alle nett. Richtig gemacht, würde ich mal behaupten. Richtig cool.
Ja, das finde ich mal gut, wenn irgendwie jetzt, ja, nicht eine Hete einen Schwulen spielt, sondern da tatsächlich die Leute auch, ja, das ihr sich selbst so ein bisschen auch mit verkörpern, so, ne?
Ich meine, sie steckt jetzt nicht darin fest, dass sie ein Mann sein will. Sie sagt ja explizit als Mensch, dass sie außerhalb dieser Geschlechterrollen sein will. Also, weiß nicht, aber sie kann sich wahrscheinlich noch eher in diese Position hineinversetzen, wie jemand ist, der sich mit dem zugewiesenen Geschlecht nicht wohlfühlt.
Genau.
Als jeder andere heteronormative Mensch.
Ja.
Ich kann diese Vokabeln nicht gut. Ich hoffe, ich rede mich nicht im Kopf
und Kragen. Ich glaube, das war schon richtig, ja. Ergänzung gerne in die Kommentare. Ja, also so von den einzelnen Folgen her fand ich auch, wie gesagt, die Missionarsfolge ziemlich cool und man denkt erst so, okay, was ist jetzt? Und ja, dann denkt man so, hoch, jetzt müssen sie da gegen Hexenjäger kämpfen und dann gibt's
ja... Hat ein bisschen was von Buffy oder so.
Ja, so hat so ein bisschen was von Buffy und dann gibt's so zwei Plot-Twists, wo man so, was ist jetzt los? Sich irgendwie herausstellt, dass das nicht irgendwelche random, ja, sag ich mal, Spinner sind, die irgendwie Jagd auf Hexen machen mit Waffen, sondern tatsächlich Engel, ja, irgendwie Engelsfiguren sind, die auch, ja, Kräfte haben sozusagen und da auch nicht so einfach um die Ecke zu bringen sind. Und das war schon von der Inszenierung her alles ziemlich gut und spannend gemacht und dann ganz plötzlich und da, ja, wie so ein gewisses Plothole irgendwie sehe ich da, wird ja dann plötzlich Sabrina, ja, erschossen sozusagen, also kommt, stürmt in die Kirche, wo die Missionare gerade die ja, Leute von der Kirche der Nacht ja, foltern bzw. konvertieren wollen und Sabrina kommt da rein und dem Moment, wo sie reinläuft, kriegt sie schon einen Pfeil ins Bein irgendwie. Da habe ich schon irgendwie gesagt, so, irgendwie war der Moment jetzt komisch, weil sie dem irgendwie fast nicht ausgewichen ist.
Nee, ist einfach da so kopflos reingerannt. Ach,
ja, genau.
Bisschen Strategie.
Und dann denkt man so, was passiert jetzt? Waren sie gerade die Hauptfigur der Serie? So, nee, irgendwas ist jetzt komisch und was passiert da? Und ich dachte,
es kommen noch vier Folgen. Also,
ja.
Muss noch sein. Daran habe ich mich festgehalten.
Ich dachte,
das geht nicht. Da muss noch was kommen.
Das ist bestimmt irgendwie Trugbild oder so. Genau. Und dann plötzlich, Auferstehung sozusagen, das fand ich dann auch in den danach drauf folgenden Episoden sehr schön, wie sie das aufgefasst haben und erklärt haben, so dass sie der Herold der Hölle ist und so ein bisschen das Gegenteil von Jesus ist, so. Also wieder aufersteht und dann auch von der anderen Missionarin, da kriegt sie vorher noch so einen komischen Kranz irgendwie auf den Kopf gedrückt.
Das sollte eine Dornenkrone sein.
Dornenkrone, ja, genau. Und plötzlich da in der Luft schwebt und plötzlich die Engel in die Knie zwingen kann und da mit flammenden Händen steht. Und
ich fand das beim ersten Mal ziemlich albern. Also ich mochte die Szene gar nicht, aber irgendwie, was ich im Internet gelesen habe, fanden die das alle ziemlich ikonisch und waren so, wow, voll geil, Gänsehaut.
Ja, ich habe so, was ist jetzt los und hoch und ich, also es kam auch so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie, ne? Das,
und sie hing halt so komisch, weil sie hat gesehen, dass sie halt an irgendeinem Seil hing und die Beine
hingen so komisch.
Und ich dachte so, hä? was jetzt los?
Ja, und ja, also ansonsten, die fand ich das schon cool auch für den Moment und dann entwickeln sie ja auch irgendwie heilende Kräfte und können auch irgendwie Lebewesen wiederbeleben und scheint auch selbst irgendwie unverwundbar zu sein.
Also verwundbar ja, aber sie, wenn sie stirbt, steht sie wieder
ja,
auf.
Genau, also unsterblich irgendwie zu sein und das kam irgendwie so ein bisschen aus, also mir fehlt irgendwie der Trigger dafür, sie erklären das ja dann später, aber so das auslösende Event dafür hat mir irgendwie gefehlt, so warum.
Also es muss ja schon immer in ihr gewesen sein.
Ja, genau, warum jetzt ab diesem Zeitpunkt, das fand ich irgendwie merkwürdig, so warum.
Vielleicht, weil sie dann halt gestorben ist,
ja.
Hat es das getriggert und ausgelöst?
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Oder ob das jetzt halt, waren da jetzt dann alle, nee Quatsch, das mit den Toren der Hölle, dass sie alles erledigt hatte, das kam
das,
ja erst
das
später.
Das kommt ja später, ja genau.
Ja, also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es halt durch den Tod.
Durch ihren Tod, ne, ja.
Dass es dann plötzlich losging und dass sie natürlich diese Emotionen hatte. Sie wollte ja ihre Freunde oder zumindest die Angehörigen der Kirche der Nacht retten.
Ja.
Ja, aber es war so ein bisschen, wie kommt es, dass jetzt diese Kräfte plötzlich rauskommen?
Ja.
Und es war so ein bisschen plötzlich so, okay, also jetzt ist übrigens Zeit, dass Sabrina stirbt. Okay, was machen wir? Na, sie rennt einfach rein und dann schießen wir dreimal auf sie.
Ja. Ja, genau.
Beste Idee.
Ja, genau. Also, ja, finde ich gut. So, das war's. Mit dem beendet.
Also, sie ist halt sonst sehr, sehr bedacht und strategisch und denkt erst nach und da ist sie plötzlich einfach reingerannt und
ja.
Irgendwie HW konnte die Kirche ja auch betreten, also es konnten ja nur keine Vollbluthexer quasi reingehen, weil
genau.
Es eine geweihte Kirche war, also sie hätte ja irgendwie Optionen gehabt, aber das war so irgendwie rein, tot.
Mhm. Ja.
Lebendig. Alle wieder da.
Ja. Ja, vielleicht noch so random Fact zwischendurch. Kieran Shipka, die Darstellerin der Sabrina, hat während der Dreharbeiten festgestellt, dass sie allergisch auf Katzen reagiert.
Merkt man ihr nicht an.
Ja, und ja, vielleicht auch deshalb das hatten wir auch am Ende des Podcasts der ersten Staffel, glaube ich, uns gewünscht, dass Salem ihr Begleiter irgendwie ein bisschen in eine aktivere Rolle irgendwie schlüpft, aber es ist ja bisher nicht passiert, sondern tatsächlich eher so, ja, weiterhin ihr Begleiter, der irgendwie zwischendurch mal irgendwie miaut oder irgendwie, am Beginn der Folge mit den Missionaren, als der Typ irgendwie reinkommt, sieht man kurz, wie Salem faucht und man als Zuschauer ist man auch schon so, nee, der ist komisch. Es gab ja auch ganz zu Anfang der Folge auch schon so ein Throwback, wo man den schon gesehen hat und dann steht er da vor der Tür und man weiß so, den besser nicht reinlassen. Mhm. Und dann später ganz zum Schluss irgendwie, wo Sabrina sagt so, wir vier und dann kommt okay, ja, wir fünf. aber
das hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen ausweiten können, aber dann wäre es wahrscheinlich auch zu ulkig gewesen. Also dann ist es doch zu viel Richtung Teenage
ja.
Witch Sabrina, weil der Kater will immer dabei sein. Habe ich jetzt weniger vermisst. Also es ist immer mehr eine eigene Sabrina geworden. Deswegen war ich da jetzt, glaube ich, fand ich okay. Und dadurch, dass das ja so aufgeteilt ist mit Ambrose und Salem.
Ja, genau.
Ambrose ist ja der, ich weiß gar nicht, wurde das in dieser Staffel erst gesagt, dass er den Vatikan in die Luft sprengen wollte und deswegen
war
er in Hausarrest?
Ja, genau. Ich glaube, das wurde auch erst in dieser Staffel gesagt. Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber genau, das wurde so, dann gesagt so, ja, genau, er wollte den Vatikan doch springen. Immer so,
und deswegen war er okay, in Hausarrest und der wurde dann aber aufgehoben, damit er Hausbruder sein kann.
Genau, genau.
Der unsichtbaren Künste.
Genau, wurde dann aufgehoben von dem bockigen Father Blackwood, der dann Ambrose kurzerhand zum Bruder gemacht hat. Weil
Sabrina hat nicht die Sachen bestanden.
Genau, weil er weder wollte, dass Sabrina noch Nicholas Scratch da diese Rolle bekommt und ja. Ja, Father Blackwood, der dreht ja auch so ein bisschen frei dann im Laufe der Staffel, ne? der dann plötzlich irgendwie in den letzten zwei Folgen, als sie Ambrose köpfen wollen, erscheint ja dann ein von Sabrina inkarnierter dunkler Lord, der dann quasi Father Blackwood sagt so, hier, hör auf mit dem Schwachsinn, und den Ambrose spreche ich jetzt quasi mal erstmal frei von dem, was ihn angehangen wird, und den lassen wir schön am Leben und so, tschüss.
Aber das war schon der echte dunkle Lord, oder? Das war jetzt keine Simulation.
Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Also man hat ja Sabrina gesehen, wie sie da scheint der dunkle Lord in Form von diesem Ziegenmenschen, ne, und alles kniet nieder. Und man sieht irgendwie in einem Blick, wie Prudence auch zu Sabrina guckt und sie irgendwie da geballt mit ihrer Faust die geballte Faust irgendwie da hat und dann auch, dass es vorbei ist, durchatmet, und das so für mich so schien, als wenn das Ding gerade von Sabrina aus erschaffen wurde.
Stimmt, so als hätte sie sich konzentriert. Aber als sie und Nick, ihr Boyfriend nach HW aus den unsichtbaren Künstenakademie verkleidet, also oder so als Hologramm oder sich umgestaltet hatten per Zauberei zu Sabrinas Eltern, das hat Father Blackwood ja gleich durchschaut. Also ich weiß nicht, ich hätte es jetzt als abfallende Anspannung interpretiert, und der dunkle Lord war wirklich da. Ich glaube, das hätte er Sabrina sonst noch irgendwann reingedrückt und gesagt, du hast getan, als ob ich das war. Rau, rau, rau.
Ja, die Eltern hat er ja erkannt, weil es, glaube ich, von der Art her so, also nach dem Motto so, das hätte er nie gesagt sozusagen, deswegen hat er das irgendwie.
Ach so, ich dachte, er hat den Zauber einfach durchschaut.
Ja, nee, von so, halt einfach, kannte den gut genug und hat erkannt, okay, nee, das hätte er irgendwie nie gesagt oder so, das ist irgendwie nicht der, den ich kenne. Und
also nee, sich als den falschen Lord ausgeben?
Ja, genau, ich hab dann auch gesagt, das ist auch schwierig, ne? Also innerhalb der Serie habe ich dann auch so, oh, dass der dunkle Lord, das kriegt er sicherlich auch mit, und
er hat aber nicht, deswegen bin ich ob er es selber war.
Ich war es bisher auch irgendwie konsequenzenlos, aber also, ja. Aber gut, vielleicht stellt sich halt später raus, dass ja Sabrina durchaus ein Werkzeug vom dunklen Lord ist, also vielleicht hat er das irgendwie geduldet oder so, oder es war ihm egal.
Oder es war in seinem Sinn.
Ja, oder in seinem Sinne, genau.
Aber dass er ab und zu mal auftaucht und irgendwie mitmischt.
Genau, und
würde ja auch zu ihm passen, also das hat er ja auch ab und zu gemacht.
Ja, und auf jeden Fall ist er ja dann zwischenzeitlich der ja quasi unheilige Papst, nachdem der ja zuvor ermordet wurde. das ist auch ein schöner Gastauftritt von einem auch bekannten Darsteller. Jetzt muss ich mal die Folge raussuchen. Und dann enthebt ihn ja der Hexenrat seines Amtes. Und dann sagt er so, wir sind jetzt nicht mehr die Kirche der Nacht, sondern
das Judas.
Das Judas. Und alles guckt so und so, aha, okay, warum wurden wir vorher nicht gefragt oder so? Also es guckt so ein bisschen so aha, und verteilt ja irgendwie die neuen Glaubensbücher sozusagen. Und so ein, zwei Figuren gucken sich auch etwas bedrüppelt an, so, aha, nee. Und ja, will dann das Ganze etwas, wie er selber dann auch sagt, frauenfeindlich aufziehen, das ganze Ding. Zelda, die ja auch in die beiden waren ja, also haben geheiratet, so mehr oder weniger, ne?
Ja, haben sie. Also hat man da nicht gesehen, aber sie hat ja gesagt, also wir haben gerade im Büro geheiratet, weil alle haben versucht, es zu verhindern. Mhm. Weil es war ja auch irgendwie eine ziemlich schlechte Idee. Aber ja, Zelda ist karrierehungrig und wollte im Rahmen dieser Kirche aufsteigen. Und geliebt hat sie ihn nicht, aber beide fanden das irgendwie den richtigen nächsten Schritt und dann haben sie geheiratet.
Genau. Der unheilige Vater wurde gespielt von Ray Wise, den man auch aus, also ich sag mal so ähnlichen Rollen auch kennt. Was auch schon ein bisschen her, die Serie, wie hieß die? Wo auch jemand irgendwie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat und deswegen weiterleben durfte. Chuck. Da hat er irgendwie auch den. Auch so eine ähnliche Rolle irgendwie gehabt. Den Teufel gespielt oder so. Und auf jeden Fall.
War das jetzt der Antipapst oder?
Ja, der Antipapst, genau. Der unheilige Papst, ja, der Antipapst, genau. Der tauchte auch kurz auf und es war auch so ein schönes Ding, so, ja, wer ist denn das hier? Und Father Blackwood so, die ist unwichtig, geh mal weiter. Genau, die waren ja dann während die Missionare da vorbeischauen, waren die ja auf Hochzeitsreise in Rom. Und da hatte dann irgendwie Zelda mit einer Spieluhr unter Hypnose gesetzt und Zelda rannte als dauergrinsende, jawohl, mein Meister, Figur durch die Gegend.
Ja, mein Mann. Also das war jetzt halt so die Mega-Klischee- Ehefrau,
ja, genau.
Hausfrau, Stepford, Wife, Verkörperung.
Mhm.
So richtig eklig.
Ja, und vorher war sie so, oh Gott, der will mich heiraten. Eigentlich liebe ich ihn ja nicht, sondern ich will nur, wie du schon gesagt hast.
Die will Macht.
Genau, Macht und ist eher so ein Mittel zum Zweck für sie. Und das hat man auch als Zuschauer. So, irgendwie ist er aber komisch drauf, ne? Und dann klärt sich das ja relativ auf.
Ich meine, das Kleid war schön.
Ja.
Aber der Rest war etwas zu unterwürfig.
Genau.
Aber da konnten sie ja, Sabrina konnte mit ihren neuen Kräften dieses Objekt ja einfach von A nach B bewegen.
Ja, die Spieluhr.
Und dann haben sie das Foto zerschmettert und dann war sie wieder frei und dann haben sie die Spieluhr wieder an ihren Ort gemacht, obwohl sie die noch nie gesehen hat und nicht wusste, wo das Ding steht.
Ja.
Ich glaube, das wäre im alten Sabrina so auch nicht so richtig gegangen.
Ist auch so ein bisschen merkwürdig, ja.
Also sie sollte halt jetzt Überkräfte haben.
Ja.
Und dann war Zelda wieder bei Verstand, obwohl ich sie manchmal trotzdem nicht nachvollziehen kann.
Ja, also genau, sie ist ja dann wieder bei Verstand und tut dann quasi noch so, damit das nicht auffliegt und ist auch so ein bisschen misstrauisch noch gegenüber Faustus Handeln und dann in der, ich weiß nicht, vorletzten oder letzten Folge, als er dann da anfängt, sie dann auch versucht sie ja dann mit Prudence zu reden und sie...
Weil die eine abhauen wollte, ne? Die wollte die Kirche verlassen,
genau,
weil die jetzt
genau
auf Judas umgeschrieben werden sollte.
Mhm.
Und dann wollte sie gehen. Und dann, genau, hat Zelda dann so, lieber Ehemann. Hat genau. versucht, so im Hausfrauen-Style ihn davon zu überzeugen, sie nicht zur Märtyrerin zu machen, aber eigentlich sie zu retten.
Genau, und dann holt Prudence irgendwie das versteckte Kind wieder und steckt ihm das Zelda, das eben versteckt hat, und daraufhin sperrt er sie ja ein. Und ja, da hat sie auch, glaube ich, vorher schon irgendwie Hilda kontaktiert und gesagt, so, Mensch, hier, er ist gerade voll am Freireden und will die Kirche zu was Neuem, komplett frauenfeindlichen umgestalten und so. Und nachdem er dann auch Prudence von ihrem Wunschvater, sage ich mal, verstoßen wird, befreit sie ja dann Zelda auch.
Nein, er ist ja ihr Vater. Ist ja nicht mal Wunschvater,
ja,
sondern...
Ist das ihr leiblicher Vater, oder...
Mhm.
Okay.
Ich glaube, das kam in der ersten Staffel irgendwann mal raus,
ja.
dass sie halt so ein Seitenkind ist, halt kein offizielles.
Ach so, ja.
Und er benutzt sie ja eigentlich immer nur als Babysitter oder.
Also
sie ist echt nicht nett zu ihr, aber sie ist ihm hörig, klar, sie will
genau, sie,
ihren Vater.
Ja, genau, sie kriegt nicht die Liebe von ihm, die sie sich eigentlich erhofft.
Oder wenigstens die Anerkennung
und so die
den
Anerkennung,
Familienzusammenhalt,
ja.
den Respekt.
Mhm.
Eigentlich nichts. Und als dann, ich glaube, genau, Zelda ihr ein Messer an den Hals hält und dann sagt, kannst dich entscheiden, sie oder deine andere Tochter oder ich weiß jetzt nicht mehr genau den Handel, aber da hat Prudence dann halt gesehen, er würde sie ohne zu zögern opfern.
Genau, er sagt auch so, oh, ja. Das ist mir egal, ich habe ja hier noch zwei andere Kinder.
Genau.
Da die zwei beiden Zwillingsbabys, ja, genau. Ja. Ja, dann gipfelt das Ganze ja in dass Sabrina quasi der Herold des Teufels ist und gerade dabei ist, eine dunkle Prophezeiung so nach und nach zu erfüllen, und Dinge...
Herold der Hölle, nicht des Teufels.
Genau, Herold der Hölle, ja, genau. Dann,
sondern der ganzen Hölle.
Ja, Dinge in die Wege leiten, um diese Prophezeiung nicht wahr werden zu lassen, und das klappt dann so mehr oder weniger auch mit diesem wie hieß das Vieh?
Meinst du das Alraunenmännchen?
Genau, das Alraunenmännchen.
Das war der letzte Versuch, um den letzten Schritt der Prophezeiung nicht wahr werden zu lassen.
Ja, genau, und dann.
Weil alle Schritte vorher waren ja von Miss Wardwell, mittlerweile Schuldirektorin, eingeleitet worden. Oder sie immer so dahin gestupst. So Blinde heilen.
Beziehungsweise Lilith in. Gestalt von Mrs. Wardwell.
Ja, genau.
Ne?
Genau. Lilith, also die eigentliche Gefährtin des dunklen Lords, aber wird genauso angeschmiert wie Zelda.
Ja.
Und eigentlich immer nur klein gehalten. Also das sind halt alles so biblische Geschichten, wo ich mich leider überhaupt nicht auskenne.
Ja.
Sonst würde man, glaube ich, noch echt viele Sachen mehr verstehen, die
ja,
in dieser Serie angespielt
ja.
werden. Das funktioniert in so einem sehr christlichen Amerika wahrscheinlich besser.
Ja, also sie haben so die wichtigsten Sachen haben sie immer versucht, mal ganz gut zu erklären, so, ne, die Zusammenhänge und so und die Ursprünge. Aber ja, genau, wenn man da irgendwie mehr drin ist, dann gibt es
das hätte man
auch
vielleicht
noch
schon
mal.
Gecheckt, so, oh, sie heilt Blinde, was war denn der Rest?
Genau, also Exorzismus.
Genau, in den Nimbus gehen, also die Vorhölle.
In den Nimbus gehen, genau. Dann,
als sie versucht, Harveys Bruder zu retten.
Genau, dann das war der Exorzismus, Blinde heilen, wo sie ja Susie, die, kann nicht Susie,
Rosalind.
Rosa, von ihrer plötzlichen Blindheit heilt.
So Sachen.
Genau, dann eben quasi statt sich selbst zu opfern, sich selbst zu töten und das dann quasi erfüllt, als sie ihr Alraunen-Ich tötet, und dem Moment, wo es geschafft ist, kommen irgendwie Lilith und Ambrose an und sagen so, scheiße, das, nicht Ambrose, sondern Nicholas so, ja, fuck, das war genau das, was die Prophezeiung komplett erfüllt und dann, ja.
Und das war eigentlich genau das, was sie vermeiden wollte.
Genau, genau.
Und dann war sie sogar bereit, ihre Zauberkräfte aufzugeben. Etwas, wovor die alte Sabrina ja, glaube ich, auch mal stand.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich glaube auch, um ihre Eltern zu sehen oder so.
Irgendwie sowas, ja.
Bei irgendwie sowas stand sie mal davor, dass sie auch sich entscheiden musste, ihre Zauberkräfte zu verlieren oder aufzugeben. Und die jetzige Sabrina, die hätte das, hat es auch versucht zu machen. Mit dem Mandrake oder Alraune.
Ja.
So eine Wurzel, die aussieht wie ein Mensch.
Ja.
Wo dann eine sehr abgespacede Sabrina bei rausgekommen ist.
Ja.
Das war mega gut geschauspielert. Fand
ja,
ich.
Ja.
Die sah auch ganz anders aus. So mit diesem, die hatte dann plötzlich so ein spitzes Gesichtchen und riesige Augen und sah wirklich total naiv und neu in dieser Welt aus. Und sie wollte nur geliebt werden.
Ja.
Ich mochte die kleine Alraune.
Ja. Ja, Lilith, beziehungsweise Mrs. Wardville, da taucht ja plötzlich ihr Verlobter auf, ne, und es kommt irgendwie jemand rein, ne, und man denkt so, was ist er? Und man checkt so, okay, es scheint irgendwie ihr Geliebter zu sein oder so, oder irgendwie den sie kennt, aber Lilith quasi selber aus Unwissenheit nicht erkennt und dann sagt sie irgendwie zu der, also in ihrer Rolle als Schulrektorin, zu der Assistentin, ja, hier, Miss, ich will alles wissen, über den Mann wissen, der hier gerade drinne war. Was, ich meine, ihren Verlobten? so, oh, okay, spannend. Und, ja, findet ja dann, also findet sich dann so in diese Rolle rein und findet ja auch irgendwie dann Gefallen an dem, ne?
Ja, das war ja auch echt, der dunkle Lord war ja auch gerade kurz vorher ziemlich arschig zu ihr und war halt echt so unterdrückend und hat ihr dann halt auch, ich glaube, sie hatte dann halt auch gerade mitgekriegt, hatte sie da schon mitgekriegt, dass Sabrina eher die Herrscherin der Hölle werden würde anstatt ihr oder dass sie auf jeden Fall nicht, dass jedenfalls, vielleicht wusste sie auch noch nicht wer, ich krieg's gerade nicht ganz zusammen, aber dass sie es nicht wird.
Ja,
sie
genau.
Würde dann, ich glaube, sie wäre die Vorsteherin des Militärs in der Hölle gewesen, aber nicht an seiner Seite und
genau,
das hätte sie schon gern gehabt und sie sitzt vor ihm und wäscht ihm die Füße, glaube ich. Also sehr unterwürfig. Und dann fand ich nachher schön, wo sie dann im Sessel saß und Adam, ihr Verlobter, so vor ihr sitzt und ihr die Füße massiert. Also komplett andersrum. Ich glaube, das sollte so der Moment sein, wo sie denkt so, das könnte auch sein. So jemand so gleichberechtigt.
Ja.
Kein Drama. Einfach nur sein.
Genau, dann
auch noch so ein Typ, der für Ärzte ohne Grenzen unterwegs ist. So ein guter halt, ne?
Ja, genau. So ein lieber netter
Typ.
Essen
sie ihn.
Ja, und also dann wollen sie irgendwie nach, genau, für Ärzte ohne Grenzen nach Australien auswandern, ne? War das? Australien?
Australien? Tibet?
Tibet? Ich glaube, Tibet war das, ne? Ne? Du das sagst.
Irgendwas Kurzes.
Auf jeden Fall relativ weit weg und sie wollte sich dem auch anschließen und ja, dann macht ihr der dunkle Lord einen Strich durch die Rechnung und verraten wurde sie von ihrem Begleiter, dem Raben.
Stolas.
Genau.
Arschlochrabe.
Und ja, das
der vom dunklen Lord wiederbelebt wurde, deswegen war er ihm was schuldig anscheinend.
Ja. Und ja, dann, was ich auch noch ganz schön fand, dann so gegen Ende der letzten Folge tauchte dann die echte Mrs. Wardville wieder auf und sagt so, ich hatte einen ganz komischen, aber sehr klaren Traum.
und war jetzt irgendwie ein Jahr lang weg oder so.
Genau, ja, und war irgendwie ein Jahr lang
und,
weg.
Und ihre Vorgängerin hat übrigens ihren Verlobten gegessen.
Ja.
Das war traurig.
Ja, genau, also das fand sie selber auch eher nicht so schön, sag ich mal. Ja, wirklich richtig gut gespielt von Michelle Gomez, die Mrs. Wardville, beziehungsweise Lilith.
Ja, die Figur finde ich sowieso großartig.
Ja, die hat in Doctor Who die ja, Missy gespielt, die weibliche Inkarnation vom Master, also der, ja, dem Über-Timelord sozusagen, der auch immer so ein, ja, so ein ziemlich totalitärer Timelord ist und auch immer der mächtigste sein will und eben in von Michelle Gomez dann in der weiblichen Inkarnation dargestellt wurde. Und es war auch da schon sehr gut gecastet. Aber bei Gotham war sie auch dabei. Ansonsten ja, auch so ein, zwei Serien, aber irgendwie nichts, was mir irgendwas sagt.
Aber ich liebe sie. Ich mag auch ihre deutsche Synchronstimme, finde ich auch mega passend dazu. Ja. Die ist so ein bisschen kratzig und gefällt mir richtig gut.
Ja, da auch.
So richtig schön, wie heißt das, so ein bisschen extravagant, ein bisschen drüber und böse und zwischendurch immer nett und immer so ein bisschen berechnend. Man weiß nie, was sie vorhat.
Peggy Sander heißt sie. Die Synchronsprecherin.
Die Synchronsprecherin.
Ja, ich schaue gerade mal nach. Was hat sie denn sonst, spricht sie denn sonst noch? Ach stimmt, ja, die hat auch in Doctor Who die Dr. River Song gesprochen. Spielt von Alex Kingston, bei Dexter hat sie auch ein, zwei Figuren mal synchronisiert.
Wie?
Barbara Gianna und Zoe Kruger.
Das sagt mir nichts. Also keine Hauptfiguren.
Nee, offenbar nicht, nee. Also in derselben Serie zwei Figuren, das ist auch eher ungewöhnlich. Nee, drei Figuren sogar. 2011 als Krisenberaterin steht hier.
Na gut. Dann war das nur mal wahrscheinlich so ein kleiner Ausflug.
Ja, ansonsten.
Keiner merkt, dass sie drei Leute gesprochen hat.
Ja, nur so einzelne Figuren mal und die hat auch die Alex Kingston, die in Emergency Room mitgespielt hat. Ach, guck. Ist ja jetzt auch gerade so ein Mindblowing. Okay. Ja, aber auch sonst toi toi toi, keine neue Besetzung, was die Synchronrollen angeht. Da hat man ja als Deutschguckender auch manchmal drunter zu leiden, dass plötzlich irgendwelche Figuren anderen Synchronsprecher bekommen, warum auch immer.
Aber im Rahmen von zwei Episoden wäre das schon echt schlecht.
Ja, es gibt so
raushauen.
Ja, es gibt so einzelne Fälle, aber das sind eher selten Fehler mit irgendwelchen Besonderheiten verbunden oder eben Tod des Synchronsprechers.
Ja gut, dann ist man entschuldigt.
Ja genau, da ist es dann entschuldigt, da muss man dann halt auch mit leben, aber ansonsten fand ich auch...
Das hatte ich mal bei Gossip Girl. Irgendwann in einer ziemlich fortgeschrittenen Folge hat Blair, plötzlich eine komplett andere Stimme. Ich war total verwirrt, aber sie hatte wohl nur eine Kehlkopfoperation.
Ach so.
Aber sie klang dann einfach komplett anders.
Ja.
Da habe ich voll lange gebraucht, um da irgendwie wieder reinzukommen. Tja, siehst du, jetzt habe ich auch mal eine Serie gesagt, die du nicht geguckt hast.
Ja, genau.
Aus gleichen Gerechtigkeit nämlich.
Ja, das war so, ja, ja.
So geht's mir immer, ja. Wenn du so eine Serie sagst.
Das ist auch eher so, und da habe ich mal ganz kurz vielleicht mal geguckt, aber ansonsten eher nicht, ja, genau.
Ja, ich auch nicht.
Gut.
Voll peinlich.
Dann, ja, eigentlich sind wir jetzt soweit durch, wenn du nicht noch irgendwas hast. Also insgesamt fand ich es eine schöne zweite Staffel, hat mir gut gefallen.
Also eine wichtige Frage müssen wir, glaube ich, nochmal aufgreifen. Ich glaube, die hatten wir in der ersten Staffel schon.
Ja.
Team HW oder Team Nick?
Ja, schwierig, ne? Also da gibt's ja auch die noch so einen Plot-Twist, dass Nicholas Scratch so ein bisschen auch für den Teufel gearbeitet hat, ne?
Also er hat den
Also
Auftrag
den
bekommen,
Auftrag,
Sabrina näher zu kommen.
genau, dann Sabrina näher zu kommen, beziehungsweise glaube ich auch so ein bisschen dahin zu lenken, wo sie hin sollte und sich dann aber auch in sie verliebt hat und ja, genau. Und also ich sag mal, er hat ja nichts Schlimmes gemacht, ne? Also von daher ist man so als Zuschauer so, ja, okay, kann man ihm verzeihen, ne? Und dann opfert er sich quasi
Und nimmt den
als
dunklen Lord in sich auf.
genau, als ja, lebendes Gefängnisgefäß für den dunklen Lord. Und die Staffel endet ja mit, okay, dann was machen wir jetzt als nächstes? So, ja, wir holen meinen Freund aus der Hölle zurück.
Genau, den Miss Wardwell, also Lilith in diesem Fall, sie gibt den Körper ja anscheinend wieder frei, nimmt sie Nick mit und geht in die Hölle. Und sie hat dann die Krone, die vorher Sabrina bekommen hat, als sie eigentlich die Kindsbraut des dunklen Lords werden sollte.
Ja, genau.
Genau sowas, was wir jetzt nicht gesagt haben. Sabrina ist die Tochter des dunklen Lords, anteilsmäßig.
Ja.
Das wäre vielleicht noch eine wichtige Info vor der nächsten Staffel, dass sie halt so diese umgedrehte Dreifaltigkeit trägt, also sie ist sterblich, von der Mutter. Sie ist irgendwie, also,
Ja, also sie hat ja
was
auch.
ist das dann? Sie ist die Tochter des dunklen Lords, aber irgendwie soll auch was von dem Hexer in ihr stecken, aber,
Ja,
also von
also.
ihrem Vater. Also wie das jetzt aber in so einer Dreierkonstellation, wie das jetzt funktioniert unter ein Kind.
Genau, ich weiß
Ach
jetzt
nee,
auch gar
Quatsch,
nicht,
es gibt ja
wie
noch.
was sie jetzt noch für Kräfte hat, weil sie hat ja eigentlich quasi die ihre Übermacht quasi hat sie ja mit der Alraune geopfert, ne? In die Alraune
Genau.
übertragen und
Lilith gibt
dann
ihr dann ihre Kraft zurück, bevor sie geht, aber wir wissen nicht welche, so
genau, ich glaube, ich,
Basic-Level
also
oder
ich
Überlevel.
genau, ich glaube, da waren zumindest ihre normalen Kräfte mit gemeint. Aber genau,
Das weiß
also
man
klar
nicht.
ist es nicht, gesagt wird es auch nicht, genau.
Und das
Und
alte Geheimnis der Spellman-Family aus der Teenage-Hexe ist auch in diesem anscheinend enthalten. Also, every member of the Spellman Family has a twin.
ja.
Steht zumindest sehr zu vermuten. Also, dass sie noch ein kuhfüßiges Zwillingsgeschwisterchen hat.
Ja.
Ja, das waren jetzt, glaube ich, noch die wichtigen Infos, die jetzt aber irgendwie auch erst ganz zum Schluss zum Finale irgendwie auch durchgekommen sind.
Genau.
So, dass es cliffhängerig genug ist, um sich auf die dritte Staffel zu freuen.
Genau. Und ja, dritte und vierte Staffel sogar wurden schon bestellt und zwar auch schon im Dezember letzten Jahres schon, als ja, nach dem Weihnachtsspecial, wo man sich offensichtlich schon ja recht sicher war, da das Ganze fortzusetzen. Wo man ja auch sagen muss, dass das Ganze ja in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Beziehungsweise CW produziert wird, die ja auch noch diverse andere Comics-Serien bzw. Superhelden-Serien machen, also Arrow, Flash und Supergirl. Und die ja jetzt auch schon relativ lange dauern. Arrow hat man jetzt die letzte Staffel bekannt gegeben. Und alle so, ja, endlich.
Aber
Und
wie dicht ist Sabrina jetzt eigentlich an den Archie-Comics? Die stehen hier zumindest bei den Produktionsunternehmen bei Wikipedia auch mit drin.
ja.
Also
Also
hält sich das an die Geschichte?
es ist ja, also das Intro ist ja dann, glaube ich, doch sehr an den Archie-Comics dran, oder zumindest von den Illustrationen her an den Archie-Comics orientiert, wenn ich mir das so angucke. Ansonsten, ja, basiert es darauf, wie nahe das jetzt an den Comics ist, das weiß ich leider auch nicht. Da müsste man mal
Die müsste man glatt mal lesen.
Mal lesen, genau. Mal gucken, man die hier, wie man die bekommen kann. Und ja. Dann, ja, geht's. Also passend wäre ja Halloween dieses Jahr. Geht's dann vielleicht weiter mit der dritten Staffel, ja. Fand's jetzt ja fast ein bisschen ungewöhnlich, dass es jetzt so am April erschien, aber ne, klar, sie schon dabei waren, also vielleicht war es auch vorher schon geplant, das irgendwie so in zwei Teile zu machen und dann holt man das so raus. Und
das war jetzt ein halbes Jahr nach der ersten, ne?
Genau, halbes Jahr nach der ersten, ja.
Ja, macht ja Sinn, dann wäre es ja gut dann, wenn man den Rhythmus einhalten will, dass man wieder zum Halloween.
Genau. Auch eher zu der etwas dunkleren Jahreszeit, so, ne?
Oh ja.
Und jetzt im April passt das noch, ne? Weil da hatte man jetzt doch schon so den einen oder anderen wieder etwas verregneten oder grauen Tag.
Ja, stimmt. Aber bei diesem Wetter
ja.
Kann man sich ja nicht drauf verlassen. Das konnten die ja nicht wissen.
Ja, genau.
Wie viel Unterschied war jetzt zwischen amerikanische Veröffentlichung und deutsche Synchronisation?
Das war, glaube ich, gleichzeitig wieder.
Wow.
Also da diese Netflix-Serien, die kommen, ich glaube, ausnahmslos immer zeitgleich bei uns in den USA.
Du hast aber auch auf Deutsch wieder geguckt, oder?
Mhm.
Okay. Vielleicht gucke ich die nächste Staffel mal auf Englisch. Mal gucken, wie das so ist.
Ja. Gut, dann beenden wir die Folge. Wenn du nicht noch irgendwas hast.
Nee, ich glaube, das war's jetzt.
Wir harren der Dinge, die da für die dritte Staffel kommen. Wir werden ja dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten Monate sehen, ob da im Oktober schon was kommt, wenn irgendwelche Teaser oder sonstige News kommen. Ansonsten dürft ihr gerne unser Halbwissen ergänzen in den Kommentaren. Oder unser Halbwissen anprangern in den Kommentaren. Loben Verbesserungen. Und lesen vielleicht auch den einen oder anderen Comic mal bis dahin, wenn die dann hier zu beschaffen sind und hören und ja, möglicherweise bald wieder. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit.
Sehr gern.
Ja, ein sehr früher Podcast hier aufgenommen, um circa um 11 angefangen. Das ist kurz nach 13 Uhr. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dass die Ulrike auch noch podcastet, immer noch, ne? So mehr oder weniger regelmäßig.
Eher weniger, aber ja.
Und wir sehen uns auf der Republika in den nächsten Tagen.
Ja.
Vielleicht. Da gibt es am Montag einen kleinen Day of the Podcast im B-Part bei der Republika. Und ansonsten gibt es den regulären, normalen Day of the Podcast am 29.06.2019. Und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Gute Nacht da draußen, was immer du sein magst.